bevor dabei eben der Hopfen beim Bierbrauen eingesetzt wurde, verwendete man eben Wildkräuter zum Würzen und Klären des Bieres. Und Bier war dabei nicht nur ein Alltagsgetränk, sondern es wurde eben auch als Heilbier eingesetzt, also je nachdem, welche Kräuter in ihm verwendet wurden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Kräuternote-Podcast. Nachdem jetzt bei der Betrachtung einiger Wildkräuter schon öfter aufgetaucht ist, dass diese ja auch zum Bierbrauen verwendet wurden, wie ja bei der Gundelrebe zum Beispiel letztens, möchte ich mit dir jetzt mal genauer ansehen, was Kräuterbiere eigentlich sind. Besonders im nördlichen Europa, wo Wein ja nicht so gut wächst, wird nämlich seit jeher gern vermehrt Bier getrunken. Und bevor dabei eben der Hopfen beim Bierbrauen eingesetzt wurde, verwendete man eben Wildkräuter zum Würzen und Klären des Bieres. Noch bis ins 17. Jahrhundert gab es Kräuterbiere, zum Beispiel in Skandinavien, England und Norddeutschland. Und Bier war dabei nicht nur ein Alltagsgetränk, sondern es wurde eben auch als Heilbier eingesetzt, also je nachdem, welche Kräuter in ihm verwendet wurden. Da wurden dann eben bewusst spezielle Fokuskräuter eingesetzt und dann aber eben auch noch einige, die gerade regional im Umfeld wuchsen. Und so stellte man sich dann eben die Würzmischung her, die dann in diese Grutbiere gelangte. Und die Wildkräuter machten das Bier also eben nicht nur haltbar, sondern gaben ihm halt auch spezielle Geschmacksrichtungen und eben auch heilsame Wirkung. Bier wurde also als sowas wie ein Universalmedikament angesehen, mit dem man dann eben so einige Alltagsleiden quasi kurieren konnte, wie zum Beispiel Blähung und Durchfall oder Gicht und Rheuma, aber auch Fieber. Wie stellt man jetzt so ein Kräuterbier her? Also Punkt 1 ist eben einfach mal, dass man während des Brauprozesses dann anstelle vom Hopfen oder eben ergänzend zu diesem spezifische Kräuter verwendet. Und die können halt entweder während des Kochens der Würze oder bei der Gärung hinzugegeben werden, um dann eben ja das Aroma und die entsprechende Wirkung im Bier entfalten zu lassen. Beliebte Kräuter waren hierfür eben Schafgarbe, Beifuß, aber auch Rosmarin und Holunderblüten oder Wacholderbeeren und Koriander. Und ja, dieses traditionelle Brauverfahren der Grutbiere an sich sieht halt so aus, dass es eben mit dem Maischen losgeht. Da wird halt der Malz, zum Beispiel Gerstenmalz, zerkleinert und mit warmem Wasser vermischt und dadurch dann eben die Stärke in Zucker umgewandelt. Und dabei wird dann schrittweise die Temperatur erhitzt und die flüssige Würze wird dann von den Malzresten getrennt, das nennt man Läutern. Und danach wird die Würze halt aufgekocht und da dann eben die Kräuter hinzugefügt. Und dadurch lösen sich ja dann zum Beispiel die Bitterstoffe der Kräuter auch in der Würze. Und die können ja auch keimabtötend wirken. Also in dem Sinne sozusagen tragen die Kräuter ja zur Haltbarmachung des Biers bei. Und um den Geschmack dann eben auch besser zu übernehmen, kann man dann halt ja die Würze mit den Kräutern eben so 5 bis 10 Minuten kochen. Nach dem Abkühlen der Würze wird dann noch die entsprechende Brauhefe hinzugegeben und dann lässt man das Bier im Gärfass gären. Und da kann es dann nach einigen Tagen in die Flaschen abgefüllt werden, wo es dann nochmal mit etwas Zucker versetzt wird, damit dann eben auch in der Flasche Kohlensäure sich bildet. Das wäre so der Brauprozess. Man kann jetzt natürlich sich das auch ein bisschen einfacher machen und dann eher so schon vorher gefertigtes Bier aromatisieren, wo man dann eben die getrockneten Kräuter für einige Tage in das bereits gärende oder fast fertige Bier hinzugibt. Oder einen Kräutersud nutzt, wo man dann eben die Kräuter in heißem Wasser aufbrüht und diesen Sud, den man dann abseit, zusammen mit dem Apfelzucker quasi dem Bier eben kurz vor der Flaschenabfüllung zugibt. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Begriff Grutbier, den du ja gerade schon gehört hast. Also als Grutbier werden eben die Kräuterbiere bezeichnet, die mit Grut gebraut werden. Und Grut ist halt eine Kräutermischung, die auch in ihrer Zusammensetzung sehr variabel sein kann, die eben zum Würzen von Bier eingesetzt wird. Und wie gesagt, die jeweilige Zusammensetzung der Grut variiert. Und ja, gesichert ist, dass da eben auf jeden Fall gern Gagel- und Sumpfpost verwendet wurde. Und Gagel, der Gagelstrauch, ist halt eine Pflanzenart der Familie der Gagelstrauchgewächse, der in Nordamerika, Asien und eben auch einen Vertreter in Europa hat und eher so in Feuchtgebieten und Küstenregionen anzutreffen ist. Und der Sumpfpost ist eine Pflanzenart aus der Gattung Rhododendron innerhalb der Familie der Heidekrautgewächse. Der wächst zum Beispiel in Skandinavien. Da der Sumpfpost allerdings auch leicht giftig ist, ist halt seine Verwendung in Bieren heute äußerst selten geworden. Zu diesen beiden Hauptbestandteilen, die da auf jeden Fall drin waren, wie gesagt, hat man dann eben einfach auch noch das, was saisonal lokal verfügbar war, hinzugefügt. Und da war es halt beliebt für die Grutmischung, zum Beispiel Fichtensprossen oder Kiefernadeln zu nehmen oder Wermut und Medesüß, aber auch Anis und Kümmel wurden verwendet. Weiterhin konnten eben alle üblichen Gartenkräuter zum Einsatz kommen, also sowas wie Schafgarbe, Beifuß, Rosmarin und Thymian, Salbei und Lorbeer, aber auch Wacholderbeeren und Oregano und Basilikum oder eben Minze und Koriander. Und auch Ingwer und Brennnesseln oder Holunder und auch Heidekraut und eben zum Teil auch Hopfen haben dann den Weg in die Grutmischung gefunden. Und diese Zutaten verleihen diesen Bieren, die jetzt eben mit dieser Grut gebraut werden, dann so eine Art fruchtig-würziges Aroma. Also die sind nicht so bitter wie mit Hopfen gebraut. Früher wurde Bier zum Teil auch ja, anlassbezogen gebraut und auch rituell verwendet. Und daher gab es dann eben auch Biere, die ja mit psychoaktiv wirkenden Zutaten verwendet wurden. Also in heidnischen Religionen war das dann ein wichtiges Mittel, um eben eine Einheit mit den Göttern und der Natur herzustellen. Und auch der Sumpfpost enthält schon ätherische Öle, die halt in höheren Dosierungen zu Rauschzuständen führen können. Und die werden dann auch von Krämpfen und Raserei begleitet. Und sie verstärken auch noch die Alkoholwirkung. Und ansonsten wurden halt auch gern so Zusätze wie eben das schwarze Bilsenkraut oder die Tollkirsche oder der Taumellolch beigefügt, um dann eben ja solche halluzinogenen Wirkungen zu integrieren. Jetzt sollte natürlich ein bisschen besser kontrolliert werden, was da eigentlich im Bier drin ist und welche Zutaten verwendet wurden. Natürlich auch betreffs der Biersicherheit, aber eben auch zum Zwecke der Besteuerung. Und daher entstand dann das Grutrecht. Also die Grut, diese Kräutermischung fürs Bier, die auch von Stadt zu Stadt variierte, wurde dort dann eben oft ausgehend von so einem Monopol verkauft. Also da gab es dann eben in den einzelnen Städten sogenannte Gruthäuser. Und in diesen ja, verwaltete quasi der Grutherr dann das Geheimnis der jeweiligen genauen Zusammensetzung der Grut und verkaufte die Grut dort auch. Denn wer brauen wollte, musste eben genau diese Mischung verwenden, wenn er dann irgendwie Strafen vermeiden wollte. Aufgrund von archäologischen Funden im Gebiet der Rheinmündung zum Beispiel kann man auch annehmen, dass Gagel sogar schon zur Zeit von Christi Geburt zum Bierbrauen verwendet wurde. Und einer der ersten Nachweise für so ein Grutbier stammt übrigens aus dem 15. Jahrhundert vor Christus im heutigen Dänemark. Wenn man allerdings heute vom Grutbier spricht, bezieht sich das dann meist auf die, naja, eher so zu Beginn des Mittelalters etablierten Traditionen des Grutbierbrauens. Und die sollen sich wohl so im 5. Jahrhundert von Skandinavien dann eben bis nach Großbritannien ausgebreitet haben. Im 13. Jahrhundert war Grutbier noch weit verbreitet, also wirklich von den skandinavischen Ländern bis in weite Teile vom heutigen Deutschland hinein, über die Niederlanden, Belgien, England und Schottland. Dort war es halt üblich, Grutbier zu brauen. Und als Einschränkung gilt halt, es geht eben nur nicht, was dann gesundheitsgefährdend ist halt, ne? Im Sinne von, es wird dann giftig, halluzinogen oder bewusstseinsverändernd. Ja, deswegen sollte man natürlich dann eben von den Dingen, die da mal früher kurz verwendet wurden, eher jetzt die Finger lassen, wenn man das heute noch macht. Also sowas wie Stechapfel oder Bilsenkraut oder ein Fingerhut oder Fliegenpilz, was ja alles Kräuter sind oder Pilze sind, die eben entsprechende bewusstseinsverändernde, rauschartige Zustände herbeiführen können, aber dann eben auch zu entsprechenden Vergiftungen führen. Ansonsten wurden eben zum Teil Kräuter wie die Gundelrebe oder auch Eschenblätter verwendet, weil dann diese Bitterstoffe da drin eben auch eine entsprechende antibakterielle Wirkung haben und damit halt auch die Haltbarkeit vom Bier verbessern. Also beliebte Kräuter, die eben zum Einsatz kamen, waren sowohl dann eben wegen der Wirkung fürs Bier als auch der Wirkung auf die menschliche Gesundheit, wie gesagt, die Gundelrebe. Das war mit die beliebteste Bierwürze und sie hatte eben noch den Vorteil, auch schleimlösend zu wirken. Und ansonsten erzeugte sie halt so einen leicht bitteren und würzigen Geschmack. Dann gab es den Beifuß, der auch menstruationsfördernd ist und bei Frauenleiden generell hilfreich ist. Und natürlich verdauungsfördernd und insgesamt stärkend und schützend wirkt. Auch Dost oder wilder Majoran wurde verwendet. Der ist halt auch verdauungsfördernd und anregend. Und genau, es gibt ja auch dieses Nettelbier, also Brennnesseln, kam auch zum Einsatz. Und die sind ja eben stoffwechselanregend und ausleitend und generell so reinigend. Die Kornrade wirkt noch diuretisch. Und Labkräuter, die zum Einsatz kamen, sorgen halt für so einen leicht süßlichen Geschmack und haben dann eben eine wassertreibende und entspannende Wirkung. Das Medesüß ist ja dann so blutverdünnt und eben auch leicht schmerzlindernd. Und die Schafgarbe stärkt halt generell die Abwehrkräfte, unterstützt natürlich die Leber, ist wie gesagt auch antibakteriell und eben ausgleichend und appetitanregend. Auch der Löwenzahn wurde eingesetzt und der ist halt auch harntreibend und eben auch gut für den Leberstoffwechsel. Er hat ja dann eher einen bitteren Geschmack und ist eben, wie gesagt, leberanregend und auch verdauungsfördernd. Weiterhin wurde auch verwendet die Engelwurz, die ja auch heilkräftig eben für Magen und Nerven ist, also stärkend und wärmend wirkt. Und Wacholderbeeren kamen, wie gesagt, zum Einsatz. Die sind ja auch desinfizierend und ja, erzeugen auch einen sehr aromatischen Geschmack, wirken ansonsten aber auch harntreibend. Und der Hopfen natürlich, der eben ja auch einen sehr starken Geschmack dann hinterlässt, einen starken bitteren Geschmack, aber ansonsten auch eben beruhigend wirkt und natürlich seine entsprechend gute konservierende Wirkung für das Bier mit zum Einsatz bringt. Das ist dann auch der Grund, warum eben ab dem 8. bis 12. Jahrhundert Hopfen gezielter eingesetzt wurde. Weil, wie gesagt, ursprünglich war er halt eine von vielen Brauzutaten, aber dann wurden halt immer mehr seine Vorteile geschätzt, also eben diese konservierende Wirkung und auch der bittere Geschmack. Und ja, der Hopfen macht halt das Bier dadurch einfach haltbarer und es schlägt halt nicht so schnell sauer um. Und zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert so ungefähr wurden dann halt die Krutbiere immer weiter zunehmend vom Hopfenbier verdrängt. Also so wie die Berliner Weiße heutzutage, die man ja kennt, waren die Krutbiere im Mittelalter wohl eben auch eher säuerlich aufgrund einer Milchsäuregärung. Und das ist wohl auch ein Brauverfahren, was sich nicht so gut mit dem Hopfen verträgt, weil der Hopfen ja aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften dann auch gleich die Milchsäurebakterien leider mit abtötet. Im Rahmen dieser Milchsäuregärung sorgte dann also, wie gesagt, diese Milchsäure eben dann für die entsprechende Stabilität und Haltbarkeit der Biere. Und die Hopfenbiere konnten sich dann eben, wie gesagt, wegen der konservierenden Wirkung des Hopfens durchsetzen, weil dadurch die Biere halt einfach haltbarer waren als die Krutbiere und nicht so schnell verdarben. Und das ermöglichte dann ja zum Beispiel auch den Export, also dass man wirklich sein Bier auch außerhalb der entsprechenden Stadt trinken konnte, weil man es dorthin transportieren konnte und es eben länger haltbar war. Und der Hopfen war dann eben auch als Bierwürze letztendlich billiger als die Krut. Weshalb früher aber auch oft Kräuter und noch nicht Hopfen unbedingt verwendet wurden, ist wohl, weil viele Biere auch aus Hafer hergestellt wurden. Und auch der verträgt sich wohl nicht so gut mit dem Hopfen. Und als sich dann halt aber eben immer mehr der Hopfen als Bierwürze durchsetzte, entwickelte sich daher dann auch die Gerste zum dominierenden Braugetreide. Aber nicht überall wurde nur Hopfen verwendet. Also es gibt zum Beispiel auch das Witbier. Das ist ein alter, obergäriger belgischer Bierstil, der aus den Niederlanden stammt und eigentlich schon ausgestorben war, aber jetzt gerade kam es eben wieder so zu einem Revival durch Pierre Silly, der ja so ein traditionelles Witbierrezept wieder nachbraute. Das wird wohl unter dem Namen Högaden verkauft. Und bei diesem Bier wird das Bier halt mit Gewürzen versetzt, also zum Beispiel Koriander und Orangenschalen. Und heute gibt es wohl auch wieder viele spannende Witbiere, auch aus den USA, weil eben viele Brauer wieder diesen Bierstil aufgegriffen haben. Ansonsten auch die Brauer ja in Skandinavien und Schottland haben zwar auch Hopfen verwendet, aber den einfach noch oft in Verbindung mit Heidekraut eingesetzt. Heidekraut heißt im Englischen Heather und das sind dann daher eben diese Heather Ales. Und ja, entsprechend der Wirkung des Heidekrauts sind die dann eben auch hilfreich zur Blutreinigung und bei Erkältungskrankheiten oder Gicht, bei Gicht und Rheuma, aber auch bei Verdauungsbeschwerden und Koliken gut einzusetzen. Und in einem Buch, übrigens erst von 1852 noch, das hat den Titel Ausführliches Lehrbuch der Bierbrauerei und wurde wohl in Berlin verlegt, gibt es Rezepte mit Pflanzen, die eben sozusagen als Ersatz für Hopfen verwendet werden können. Und da werden zum Beispiel beschrieben, dass man die getrocknete Wurzel vom roten Enzian nutzen kann oder das Kraut vom Bitterklee, die Schafgarbe, auch das Tausendgüldenkraut wurde benannt oder das Cardo-Benedektinerkraut, aber auch der Wermut oder die bittere Kreuzblume, die Veilchenwurzel und das Cassia-Holz. Das ist ein Holz aus Südamerika, was dann durch die Kolonialisierung entdeckt wurde. Mit dem deutschen Reinheitsgebot verschwand dann eben allerdings auch mehr und mehr die Vielfalt der Kräuterbiere. Also das bayerische Reinheitsgebot wurde ja am 23. April 1516 erlassen. Und zwar in Ingolstadt durch die beiden damals Bayern gemeinsam regierenden Herzöge Wilhelm IV. Und eben seines jüngeren Bruders Ludwig X. Und das besagte, ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten und Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Also das ist dann so die neuhochdeutsche Version des Ganzen. Damit sollte eben verhindert werden, dass Brauer dann so giftige oder berauschende Zutaten fürs Bierbrauen verwenden. So richtig fürs gesamte Deutsche Reich galt das dann aber auch erst mit dem Reichsgesetz vom 3. Juni 1906, wo dann dieses Reinheitsgebot eben insgesamt fürs Deutsche Reich für die Bierherstellung übernommen wurde. Heute dürfen laut dem Biergesetz für untergärige Biere ausschließlich Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verarbeitet werden. Also in dieser Originalschrift des Gesetzes aus dem Jahr 1516, da wurde die Hefe ja noch nicht explizit erwähnt, weil man ja eben auch noch nicht so die Wirkungsweise des Mikroorganismus verstanden hatte und ja, die Hefe ja trotzdem immer mit dabei war, ne? Aber quasi eben spontan die Gärung mit über Luft eingetragen wurde sozusagen. Und die Bereitung von obergärigem Bier unterliegt halt eben derselben Vorschrift, also denselben vier Zutaten. Und es ist dann jedoch hierbei auch die Verwendung von anderem Malz und die Verwendung von technisch reinem Rohr, Rüben und Invertzucker sowie von Stärkezucker und aus Zucker der bezeichneten Art hergestellten Farbmitteln zulässig. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ist denn jetzt unter- oder obergäriges Bier? Und das ganz einfach erklärt, also ob ein Bier ober- oder untergärig ist, hängt halt davon ab, mit welcher Hefe es vergoren wurde. Weil die obergärigen Hefen wandeln den Zucker halt am liebsten eher bei wärmeren Temperaturen in den Alkohol um und die untergärigen Hefen arbeiten eher bei kalten Temperaturen. Also untergärig bedeutet, dass das Bier gern eben mit Hefe vergoren wird, die bei so 4 bis 9 Grad gern arbeitet. Und hinterher sinkt dann die Hefe auch auf den Boden des Gärkessels. Daher soll wohl auch der Name kommen. Und die meisten der Biere, also ungefähr 85% aller Biere weltweit, sind wohl untergärig. Also du kennst dann sicherlich die bekanntesten Vertreter, die ja eben zum Beispiel das Pilsner sind oder Helles, aber auch Export und Lager und Schwarzbier und Märzen gehören dazu. Und obergärig sind dann, wie gesagt, die Hefen, die eben bei wärmeren Temperaturen gerne arbeiten, also eher so 15 bis 20 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Und der Begriff soll auch darauf zurückgehen, dass die obergärigen Hefen eher so ja, Sprossenverbände bilden, also sich quasi eben ja, so verbinden und dann größere Gruppen bilden, damit dann Auftrieb bekommen und sich eben an der Oberfläche des Bieres absetzen. Wie gesagt, entscheidend ist aber eben auch vor allem die Arbeitstemperatur. Und zu den obergärigen Bieren gehören dann eben die Ales, das IPA oder Stout und Porter und auch das Weißbier. Und immer mehr Brauer brauen jetzt halt auch spannende Biere mit historischen Bezügen. Und ja, es werden eben jede Menge alte Bierrezepte wieder entdeckt und zum Teil auch neu interpretiert und damit dann eben auch einige Grutbiere. Ausgehend von den USA hat sich seit 2013 wohl so eine weltweite Initiative gebildet, wo dann kleinere Brauereien jeweils am 1. Februar des Jahres den Internationalen Tag des Grutbieres feiern. Und damit versuchen sie eben auch, ja, diesen Bierstil wiederzubeleben und eben darauf aufmerksam zu machen. Und ein heutiger Brauer kann ja, wenn er sich damit auskennt, ne, wirklich aus einer breiten Auswahl an Kräutern und Gewürzen und sogar Pilzen auswählen, die er eben verwenden kann und darf. Und seine Grenzen sind dabei halt eigentlich nur das geltende Lebensmittelrecht. Und er darf sich natürlich nicht auf die gesundheitsbezogenen Angaben beziehen, sondern darf immer nur Sachen verwenden, Kräuter verwenden, um eben dann eine geschmackliche Verbesserung herbeizuführen. Wie gesagt, da darf alles Mögliche verwendet werden. Man darf dann aber auch beachten, dass eben so manche Zutat im Bier dann plötzlich völlig anders schmeckt als vielleicht bei der Verwendung in einem anderen Kontext. Also zum Beispiel als Gewürz auf einem Steak oder im Salat. Und bisweilen ja auch im ganzen Prozess dann einfach andere Stoffe, zum Beispiel ätherische Öle oder auch andere Öle ausgelöst werden können, die dann eben vielleicht auch nachteilig für den Brauprozess sind. Also zum Beispiel ja mit dem Bierschaum irgendwie nicht so interagieren, wie es gern gewünscht ist. Und gemäß des westfälisch-österreichischen Braupioniers Axel Kispi gilt halt, erlaubt es, was gefällt. Und er begeistert übrigens seit einigen Jahren mit seinen Waldbieren, von denen es jedes Jahr eine neue Version gibt, wo er halt eben Früchte und Bäume des Waldes nutzt, so eben wie die Fichte, Wacholder oder Schwarzkiefer, Zirbe, Lärche, Tanne, Wildkirschenblüten, also alles Mögliche, was ihm halt so im Wald über den Weg läuft. Du kannst ja jetzt mal bewusst Ausschau nach Kräuterbieren in deiner Umgebung halten, um dir dieses Geschmackserlebnis einmal zu gönnen. Und dabei dann natürlich auch in den Genuss der wertvollen Wirkungen von Wildkräutern auf diesem Weg zu kommen und es eben auf diesem Weg in deine Ernährung zu integrieren. Lass mich gern wissen, welche Kräuterbiere du entdeckt hast und was dein Lieblingskräuterbier ist. Und bitte schau auch auf meiner Steady-Seite vom Kräuternote-Podcast vorbei und unterstütze den Podcast, wenn dir dieser gefällt. Den Link dahin findest du in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibe wild und würzig und verpasse deinem Leben eine Kräuternote. Bis zum nächsten Mal, deine Anja.